Herzlich willkommen zu einer neuen Aufzeichnung von den Business Turbos, dem Podcast, wo du unternehmerisch nach vorne kommen sollst. Heute wieder in einer Interviewfolge, die du auch als Videostream auf YouTube verfolgen kannst. Und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, Peter Brandl. Hallo Peter.
Hi Philipp, grüß dich.
Bevor ich euch vorstelle, wer Peter ist, weil es gibt so viel zu sagen, vorab, er ist Keynote-Speaker, ehemaliger German Speaker Association Präsident, Pilot und er hat eine ganze Menge mehr drauf, möchte ich euch einfach erklären, wie ich ihn kennengelernt habe, weshalb ich von Tag 1 an ein Fan von ihm war. Es war mitten in Corona, es gab die Wünsche von verschiedenen Speakern, auf digitalem Wege doch noch ein Publikum zu erreichen, weil man keine Präsenztermine mehr machen konnte. Es war irgendwo im Raum Frankfurt und ich hatte dort die Möglichkeit, einen Vortrag zu halten. Ich kannte Peter nicht, Peter saß Backstage, irgendwie kam er ins Gespräch, ich fand raus, wer er ist und ich war direkt beeindruckt, nicht nur von seiner Performance, sondern auch von seiner Art. Hinterher habe ich ihn dann einfach so gefragt, ob er mit mir und meinem Buch, was ich damals neu rausgebracht habe, Foto machen wollte. Da hat er gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Von daher hat er mich also direkt von vornherein sehr nett, ich sag mal, empfangen, nett behandelt und anders als der ein oder andere, der richtig viel im Leben erreicht hat, überhaupt nicht arrogant gewirkt, sondern einfach gesagt, hey, da ist jemand, dem gebe ich einfach mal eine Chance, ganz neutral zu starten. Das hat mich sehr beeindruckt. Deshalb habe ich ihn irgendwann auch mal eingeladen. Er war mit mir auch im Bundesministerium der Verteidigung, wo ich den Oberst von der Bundeswehr mal klar gemacht hatte, um zu fragen, ob er uns mal zeigen kann, wie man Leute führt. Und von daher, da sind wir immer in Kontakt geblieben. Und heute freue ich mich, dass ich ihn bei seinem vollgepackten Terminkalender gewinnen konnte. Einfach mal Einblicke in, ja, ich sag mal, vielleicht Erfolgsgeheimnisse im Leben zu gewinnen. Also von daher, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Peter, fangen wir mit dem Thema Pilot an.
Ja.
Du hast immer die Kontrolle, du steuerst, du lenkst, du begeisterst Menschen. Was hat dich zum Beispiel motiviert, Pilot zu werden?
Also bei mir war das tatsächlich so, ich wollte immer fliegen. Also bei so ganz klassisch wie der kleine Junge in der Werbung stand ich am Flughafen mit ausgerenktem Kiefer und wollte das immer. Und dann ist aber was Spannendes passiert. Ich habe mit 14 das Segelfliegen angefangen, was auch ganz viele so machen, die diese Karriere erstreben. Und da musste dann das erste Mal zu einem Fliegerarzt. Und ich war da mit 14 und dieser Fliegerarzt hat zu mir gesagt, du kannst kein richtiger Pilot werden, weil du eine Brille trägst. Und jetzt ist es so, tatsächlich habe ich damals eine der wichtigsten Lektionen für mein Leben gelernt. Ich wusste es damals noch nicht. Aber ich war 14 und habe dem geglaubt. Wenn du 14 bist, gibt es keinen Grund, irgendeine Aussage irgendeiner Autorität in Frage zu stellen. Als ich herausgefunden habe, dass dieser Typ ein Vollidiot war, war ich schon Mitte 30. Also ich habe damals tatsächlich meinen Traum vom Fliegen an den Nagel gehängt, weil geht nicht. Und habe Schule fertig gemacht, habe dann studiert, habe ein Trainingsunternehmen gegründet, war dann sehr, sehr erfolgreicher Trainer in diesen ganzen Bereichen Verhandlung, Kommunikation, Konfliktmanagement und so weiter. Und dann, wie gesagt, mit Mitte 30 habe ich wieder das Fliegen angefangen, weil das lässt sich ja nicht los. Hatte jetzt aber einen anderen Fliegerarzt und der hat mir gesagt, ja, das kannst selbstverständlich, du musst natürlich innerhalb bestimmter Grenzen bleiben und das muss man abtesten und musst ein Gutachten machen. Aber wenn das alles passt, dann spricht da nichts dagegen. Und dann habe ich so eine zweite Lesson für mein Leben rausgegriffen. Das ist von Milton Erickson. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Also als ich jetzt wusste, das geht, dann habe ich es durchgezogen und habe tatsächlich eine Privatpiloteninstrumentenflugberechtigung, Berufspiloten, Airline-Lizenz, Fluglehrer, das Ganze durchgemacht. Und jetzt ist was Spannendes passiert. Ich war junger Co-Pilot mit Anfang 40. Also ich war mit Anfang 40 junger Co-Pilot und dann war ich in diesem Cockpit gesessen und habe mir die Frage gestellt, willst du das jetzt wirklich die nächsten 30 Jahre machen? Mhm. Also morgens um 4 aufzustehen, um 5 am Flughafen zu sein und um 6 das Ding klar zu machen und dann 4-mal, weiß ich nicht, Stuttgart, Berlin zu fliegen und dann Feierabend zu machen. Und dann habe ich gesagt, nee. Also ich wollte, manche Sachen musst du halt unbedingt mal machen und wenn es du dann gemacht hast, ist auch wieder gut. Also das war im Prinzip die dritte Lektion. Die erste sage ich dann gleich noch. Und dann habe ich diese reine Airline-Karriere sehr, sehr schnell wieder an den Nagel gehängt, war sehr lange Fluglehrer und habe etwas gemacht, was mich eigentlich noch mehr interessiert als das reine Fliegen. Ich habe nämlich diesen Human Factor, es gibt Trainings für Piloten, da geht es um den Human Factor, um die Psychologie im Cockpit. Da war ich einer, das mache ich seit 20 Jahren, da war ich einer der ersten lizenzierten Trainer für dieses Thema in Europa. Also will nicht sagen, ich habe das mitentwickelt, aber ich war tatsächlich da ganz am Anfang mit dabei. Und das mache ich mit Airliner Crews nach wie vor. Und da hole ich auch so mein aktuelles Wissen raus. Und das Interessante, ja, dass ein Flugzeug von Menschen gesteuert wird, ein Team, ein Unternehmen, sogar eine Familie ja aber auch. Wenn du auf der einen Seite sehr viel Know-how hast, wie dieses Human Behavior, der menschliche Faktor, das Ganze beeinflusst, warum überträgt man das nicht aufs Business? Ja, und das habe ich im Prinzip dann gemacht.
Also was ich ja spannend finde, gerade jetzt auch für die Zuhörenden, das ist ja in vielen Leben, die man später bewundert, irgendwie auffällig, dass man sich irgendwann mal gegen die Norm und gegen die Vorgaben durchgesetzt hat. Ich will das jetzt nicht auf hier überbewerten, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte damals eine 5 in Englisch und mein Lehrer, der war halt also nicht glücklich mit mir. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau mal, wir machen ja hier Shakespeare und das heißt, wir interpretieren Gedichte. Und nebenan mache ich dasselbe im deutschen Unterricht. Da habe ich eine 4. Obwohl ich ja Deutsch ganz gut sprechen kann. Jetzt habe ich in Englisch den gleichen Skill, den ich hier trainiere, mit weniger Vokabular. Deshalb ist für mich keine Überraschung, dass ich eine 5 habe. Das heißt, ich finde, wir haben keine Zusammenhänge zwischen dem, was wir hier lernen und meiner Fähigkeit, Englisch zu sprechen, weil wir wissen einfach nur Fakt, ich kann keine Gedichte interpretieren. Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, die sollen die Leute so schreiben, dass man es auf Anhieb versteht. Später habe ich dann in den USA studiert, mein MBA mit 1,0 abgeschlossen und mir dann gedacht, gut, dass ich mich damals nicht von dem Typen da aufs falsche Gleis absetzen lassen. Und von daher gerade für diejenigen, die zuhören, bin ich auch immer dankbar für solche Impulse, die einfach immer wieder Mut machen, einfach mal Dinge, die andere als gesetzt betrachten, in Frage zu stellen. Wenn wir bei dem Thema gerade sind, lass uns mal eben über in Frage stellen auch direkt die Brücke schließen zum Co-Piloten. Du hast ja häufig in so einem Cockpit die Situation, da hat angeblich jemand das Kommando. Wir als Laien, die hinten sitzen, kriegen ja die Ansage, ich begrüße Sie an Bord, mein Name ist Kapitän so und so. Fliegen wird uns aber heute mein Co-Pilot Peter Müller, ja. Peter Brandl meinetwegen. So, das heißt, wie sieht so eine Situation da im Cockpit aus? Gib uns mal Einblicke. Wer hat da wirklich das Kommando? Wie oft darf jemand alleine entscheiden? Wie oft wird eine Entscheidung vielleicht auch im Team getroffen? Wie sieht der Korrekturprozess aus, wenn einer eine Entscheidung trifft und der andere sagt, hör mal zu, alles, was ich hier an den Instrumenten sehe, spricht dagegen? Gib uns mal einen Einblick, du bist ja nun mal vom Fach.
Also ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück, um das, weil ich hatte ja diese erste Lektion nicht ausgesprochen und du hast sie dann gerade noch mal umformuliert. Also das Erste, was ich im Prinzip mit 14 gelernt habe, ohne es damals zu wissen, war, traue oder folge nur Ratschlägen, die dir gefallen. Und du hast es gerade gesagt, gegen den Strom schwimmen. Es gibt, ich glaube, jede, die jetzt zuhört, hat die Erfahrung schon mal gemacht, du kriegst einen Ratschlag, der klingt auch super plausibel. Und ja, so ist es halt, so gehört sich das. Aber in dir fühlt sich alles falsch an. Du hast einfach nur das Gefühl, nee, das ist es nicht. Ja? Wenn man dieses Gefühl hat, dann hat das meistens einen sehr, sehr guten Grund. Da könnten wir beide jetzt neurophysiologisch die nächste 3 Stunden drüber reden, was genau da passiert. Aber es hat einen wichtigen Grund. Und ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, sich immer mal diese Frage zu stellen, ist das wirklich das, was ich will, wo mein Name drauf steht, oder verfolge ich gerade das Programm von jemand anders? Ja, also das einfach nur nochmal in diesem Punkt, um das abzuschließen. Aufs Kopf. Sehr gut. Oben. Im Cockpit ist es immer so, da vorne sitzen immer zwei, also mindestens zwei Menschen, einer links, einer rechts oder eine natürlich. Links der Mensch, der da sitzt, der hat 4 Pommes auf der Schulter, rechts, der hat im Normalfall 3 Pommes auf der Schulter, das ist die Unterscheidung. Der eine ist Kapitän oder Kapitänin, der erste ist erster Offizier. Der Kapitän ist der verantwortliche Luftfahrzeugführer. Also das ist so ein rechtlicher Terminus. Das heißt, dieser Mensch muss am Schluss den Hintern hin oder den Kopf hinhalten, wenn was schiefgegangen ist. Ja, weil dafür bist du verantwortlich. Im Arbeitsablauf gibt es aber noch eine zweite Definition. Das ist der Pilot Flying und der Pilot Monitoring. Also der Pilot Flying ist derjenige, der gerade im Moment aktiv fliegt. Das ist dann, wie du gesagt hast, fliegen tut sie heute mein Kollege. Ja, so. Mhm. Und das wechselt man ab. Also der eine fliegt hin und der andere fliegt zurück. Ja, also wenn ich zum Beispiel fliegender Pilot bin und du bist mein Kollege im Cockpit, egal wie viele Pommes wir auf der Schulter haben, dann fliege ich mache alles das, du machst Funk, du assistierst mir, ich sag dir Flaps 15, dann fährst du die Landeklappen, ich sag dir Gear Down, dann fährst du das Fahrwerk aus, du rasterst die Frequenzen im Funk neu, also du bist praktisch Monitor, also Assistent. Aber, und die Bezeichnung sagt es auch noch, Pilot Monitoring, du überwachst nicht gleichzeitig. Also du schaust einfach, macht der das alles so, wie sich das gehört. Und das mache ich auch mit dem Kapitän. Also auch wenn ich hierarchisch untergeordnet bin und der fliegt, dann ist es mein Job, den zu überprüfen. Also wir haben relativ klare Procedures, wir haben klare Limits, in denen das Flugzeug fliegt oder in denen man es auch betreibt. Und wenn der eben irgendwas macht, was ein Case ist, dann ist es mein Job aufzusprechen. Also dann ist es mein Job, wirklich die Stimme zu erheben und zu sagen, das ist ein Scheiß. Ja?
Ja.
Jetzt kann natürlich der Kapitän oder die Kapitänin eine finale Entscheidung treffen. Das ist die Captain's Decision.
Mhm.
Ja, also ein Flugzeug ist ja ein Cockpit, ist keine Basisdemokratie. Das muss, wir diskutieren nicht alles aus. Aber der Kapitän muss sicherstellen, dass er eine Kultur hat, in dem seine Kollegin, sein Kollege sich traut, ihm zu widersprechen. Also in dem, das ist das Wichtigste. Es gibt so viele Situationen, auch im normalen Business, kennt auch wieder, glaube ich, jeder. Ein großes Beispiel, das wir alle kennen, Dieselskandal. Glauben wir allen Ernstes, dass niemand bei VW wusste, dass der Karren gerade an die Wand fährt? Ja? Natürlich, das wussten ganz viele, aber warum auch immer, und ich bin jetzt nicht falsch verstanden, ganz weit weg von irgendeiner Schuldzuschreibung. Warum auch immer hat niemand den Mund aufgemacht. Und das Ergebnis kennen wir alle, das war ein Milliardenschaden.
Ja.
Ja? Also ich brauche als Kapitän eine Kultur, in der sich mein Kollege, meine Kollegin traut, mir zu widersprechen. Und es muss mir aber auch klar sein, dass am Ende des Tages ich eine Entscheidung treffen muss.
Wenn du das jetzt mal übertragen möchtest auf einen unternehmerischen Kontext, jetzt hast du ja die Situation, du kannst dir in so einem Cockpit, vielleicht jetzt auch als Zuhörender hier sehr schnell vorstellen, die zwei fliegen öfter zusammen, die fliegen 3-4 Mal am Tag hin und her, die haben vielleicht auch häufiger Schicht zusammen, das heißt, die lernen sich besser kennen, die respektieren sich, die kriegen einen Eindruck vom wechselseitigen Können und auch der Stresstoleranz, wenn vielleicht mal kurz so Turbulenzen aufkommen, die vielleicht vorne für euch gar nicht stressig sind, hinten raus immer dann doch ein paar Unsicherheiten auslösen. Aber wie überträgst du jetzt diese Kultur, die meinetwegen A und B, um es jetzt einfach mal allgemeingültig zu halten, hingekriegt haben, sodass, wenn jetzt einer von beiden Urlaub hat und ein neuer Co-Pilot oder ein neuer Kapitän da reinkommt, der nicht wieder bei Null anfangen muss, sondern dass man irgendwie sagt, wir haben dieses offene Miteinander schon, weil das muss ja im Prinzip vom ersten Flug an funktionieren. Du kannst ja nicht sagen, ja, die ersten 6 Flüge haben wir Glück gehabt, der hat zwar immer Mist gebaut, aber es hat nicht geklappt. Also wie stellt man das sicher, dass man das im Prinzip direkt ready hat?
Also tatsächlich ist es bei einer großen Airline, also jetzt wie eine Lufthansa, eine Swiss, eine Austrian und wie sie alle heißen, ist es tatsächlich so, dass die Organisation versucht, 2 Piloten möglichst selten zusammenfliegen zu lassen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Der Grund dafür ist, wenn wir uns eben gut kennen, dann neige ich auch dazu, dann zu sagen, der Philipp hat heute einen schlechten Tag. Drücke mein Auge zu. Sondern wenn wir uns eben, wenn wirklich unsere Persönlichkeit auf die Rolle reduziert ist, dann kannst du gucken, okay, macht er jetzt das, was er machen sollte? Also Das ist Teil 1. Das kann ich natürlich jetzt im echten Leben nicht übertragen, weil du kannst in einem Team nicht sagen, so mit dir habe ich gestern gearbeitet, verpfeif dich, jetzt arbeite ich erstmal ein Jahr lang mit dir. Na, das geht nicht. Aber wir können uns ich versuche es den Leuten immer so zu erklären. Wenn du eine Führungsposition hast, dann kannst du dir die Frage stellen, trauen sich meine Leute mir zu widersprechen? Ja, dann sagen die Leute meistens, ja klar, tun sie. Ich sage immer, denk bitte nochmal drüber nach, weil bleib sitzen, ich hol den Kaffee, ist nicht widersprechen. Also widersprechen ist das, wo die Halsschlagadern rauskommen, ja, wo die Pupillen klein werden, die Stirn wird feucht, den Marsch gepasst. Ja, also das Widersprechen ist das, wo die Emotionen kommen. Trauen die sich das? Ja, also ist das überhaupt möglich bei mir? Und da ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz häufig sagen müssen, nee, ist es nicht. Und auch da wieder keine Asche auf unser Haupt schütten. Also du hast einfach ab einem bestimmten Alter und ab einer bestimmten Seniorität hast du eine gewisse Ausstrahlung. Und wenn da jetzt das gibt sogar einen Namen dafür, das heißt Machtdistanz. Also wenn du jetzt bleib mal völlig im Klischee, du hast einen gestandenen 50-jährigen, Mitte 50-jährigen Flugkapitän, männlich, 20.000 Flugstunden. Und daneben setzt du eine junge Co-Pilotin, 22 Jahre alt, kommt gerade von der Ausbildung, erster Job im Cockpit, vielleicht der erste Monat. Für wen ist es leichter, dem anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der Bord gerade ist? Ja? Das heißt, dieser Effekt ist immanent. Der ist so. Das hat jetzt weder was damit zu tun, dass ich ein guter Mensch bin oder arrogant oder was auch immer. Das ist erstmal so. Und mein Job ist es, als Führungskraft oder als Älterer, ja, dass ich mir bewusst darüber Gedanken mache, wie muss eine Kultur eigentlich ausschauen, dass die sich trauen, mir zu sagen, wenn ihnen was komisch vorkommt. Und das kannst du sogar noch weiter spinnen. Du kannst das sogar in der Familie nehmen. Man kann sich mal die Frage stellen, du hast ja selber Kinder, trauen sich deine Kinder, wenn die wirklich Scheiße gebaut haben, wenn die wirklich Mist gebaut haben, und jetzt nicht so, was Papa sagt, eigentlich würde ich ihm gerne einen High Five geben, aber pädagogisch anverpflichtig, sondern ich meine wirklich sowas, wo du sagst, sag mal, bist du blöd oder wenn die so, trauen die sich wirklich, dir das zu sagen? Wir haben in Deutschland einen Kindernotruf, der hat ein paar Millionen Anrufe pro Jahr. Also ein paar Millionen Mal pro Jahr traut sich in Deutschland ein Kind nicht zu irgendjemandem zu gehen. Nicht zu Papa, nicht zu Mama, nicht zum großen Bruder, nicht zur großen Schwester, nicht zu einem Lehrer, nicht zu einem Erzieher oder Erzieherin. Da ist niemand. Ja, also diese Frage kannst du ganz weit runterstellen. Und dann kannst du zum Beispiel so überlegen, okay, wenn du merkst, hey, vielleicht so ich, dann kann man ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel können wir mal anfangen, aufzuhören, so zu tun, als würden wir allwissend sein, zum Beispiel.
Ja. Ist natürlich schwierig, wenn man in dieser Rolle als Speaker und so häufig auch auf der Bühne steht, immer das Alpha-Männchen im Raum ist und so weiter. Aber ja, verstehe ich. Klar, musst du natürlich dann mal versuchen, die Leute da auch so abzuholen und auch vielleicht zu signalisieren, dass du für Kritik auch offen bist. Also in meiner Rolle als Offizier beim Bund war ich auch oft in der Situation und da stand ich ja häufig, ich habe ja nur Spaß gehabt an Grundausbildung. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte keine strategischen Aufgaben übernehmen. Das ist dasselbe, was ich in meiner Zivilwirtschaft tue, nur dass ich eine Uniform anhabe. Dafür komme ich nicht. Ich möchte mit Soldaten in den Wald, ich möchte mit denen was ausprobieren. Ich möchte am liebsten mit den Rookies los, die ja nur eingezogen worden sind, weil sie einen deutschen Pass haben. Die haben ja nicht automatisch alle Bock. Aber du musst ja alle, egal mit welcher Motivation die da hingekommen sind, zum selben Ziel bringen. Und das fand ich halt wahnsinnig herausfordernd und spannend. Und da habe ich dann auch mich bei so einer Antrittsrede immer vorne hingestellt und habe gesagt, wir waren ja damals nur Männer. Ich habe gesagt, Kameraden, wir haben ja hier bestimmte Regeln bei der Bundeswehr, die gilt es zu jeder Zeit einzuhalten. So wie du gesagt hast, hier im Cockpit herrscht keine Basisdemokratie. Ich habe gesagt, hier, wir sind hier nicht in der Disco. Wollte der liebe Gott, dass wir miteinander diskutieren, wären wir verheiratet. Deshalb, Sie machen, was ich Ihnen sage. Aber es kann natürlich sein, dass Sie auch mal davon überzeugt sind, dass ich falsch entscheide. Sie können ja sogar zu dem Ergebnis kommen, habe ich solchen Leuten wörtlich gesagt, dass ich ein Arschloch bin und Sie dürfen mir das auch sagen. Sie müssen immer nur darauf achten, dass wir alleine sind. Sie können immer sagen, ich brauche ein Vier-Augen-Gespräch, dann können Sie mich beleidigen, wie Sie wollen, dann prüfen wir, ob Ihr Vorwurf stichhaltig ist und lösen das. Aber Sie können das nicht vor der Truppe machen, so funktioniert dieser Mechanismus Bundeswehr hier nicht. Aber dadurch hatte ich also auch tatsächlich einen super guten Draht bis runter zu den Hilfsausbildern, die nie Angst vor mir hatten, sondern wo wir immer als Team zusammengearbeitet haben. Und in meiner Firma habe ich das auch mal sehr gut hingekriegt. Manchmal denke ich so, vielleicht habe ich da auch zu viel Freiraum gegeben, weil ich kriege da schon oft eine ganze Menge Gegenwind, auch für so Ideen, wenn ich sage, lass mal eine Roadshow machen mit Berlin und München und Würzburg und so. Und dann sage ich, Philipp, das schaffen wir nicht in den und der Zeit. Dann sage ich, dann müsst ihr einfach weniger schlafen und schneller arbeiten. Aber letztlich funktioniert schon. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da so erzählt hast. Und gerade für die Zuhörenden, das ist keine Sache, die man nur in solchen Führungsrollen machen muss, wenn man der Chef von dem Ganzen ist. Das geht auch auf Abteilungsleiterebene. Das geht aus meiner Sicht schon im Kollegenkreis, wo es gar keinen formalen Führer gibt, sondern wo man einfach sagt, wir 3, 5, 6, 8 hier in der Abteilung müssen bestimmte Ergebnisse für Kunden planbar erreichen. Und wenn dann einer nicht performt, dann muss man nicht gleich einen Code Red auslösen. Da kann man auch mal einfach miteinander reden oder mal sagen, hör mal zu, Kollege, du musst mal ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag legen oder was auch immer das Defizit ist. Von daher, glaube ich, ist das schon ein super Tipp, den man einfach universell einsetzen kann. Wo würdest du sagen, basierend auf den ganzen Trainings und so, die du gemacht hast, wo tun sich Menschen, die jetzt vielleicht erstmalig mit diesem Szenario, Machtdistanz und was du alles skizziert hast, zu tun haben und loslassen müssen, wo tun die sich am schwersten und was würdest du denen empfehlen, sozusagen, um erste Erfahrungen zu sammeln, dass sich angreifbar machen, eigentlich, und das ist meine Erfahrung, respektfördernd ist und nicht zum Respektverlust führt. Wie würdest du da Leuten Weisheiten teilen, die du im Leben erlebt hast? Oder auch widersprechen zu dem, was ich gesagt habe?
Also zum einen, es gibt ja viele Systeme, die sind durchaus ähnlich. Also ein militärisches System hat was mit der Fliegerei zu tun, hat was mit dem Business zu tun. Du kannst nicht immer alles genau übertragen. Ja? Genau. Aber viele Sachen. Beim Militär musst du ein Ergebnis erzeugen, auf das du dich verlassen kannst. Das Gleiche muss ich im Flieger auch. Im Prinzip muss ich das im Unternehmen auch. Und darunter steht eine Frage. Und diese Frage lautet, kann ich mich auf dich verlassen? Mhm. Ja. Also, wenn ich Soldat in deiner Kompanie bin, dann stelle ich mir die Frage, kann ich mich auf den verlassen? Also, ich weiß, um was es geht, aber kann ich mich einfach auf den verlassen? Wenn du in meinen Flieger einstellst, stellst du dir die Frage, kann ich mich auf diese Crew da vorne verlassen? Und natürlich, das ist in einem Unternehmen auch eine Frage, die wir uns wie wir uns Führungskräften gegenüberstellen, wie wir uns aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberstellen, kann ich mich darauf verlassen. So, und das ist so diese erste Frage. Und hier kann man mal das Pathos rauslassen, ja, und dann so dieses, ja, selbstverständlich, sondern mal ganz ehrlich. Wenn im Englischen gibt es dieses ganz geniale Wort, when the shit hits the fan. Also wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, ja.
Ja.
Kannst du dich dann immer noch, also wir können so einen Hals haben, ich kann einen tierischen Brass auf dich haben, ich kann, wie du gesagt hast, ich kann der Meinung sein, du bist der größte Depp, aber kannst du dich trotzdem noch auf mich verlassen? So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, um deine Frage zu beantworten. Ich benutze da gerne ein Modell, das hat was so mit diesem inneren Status zu tun. Also in welchem Status sehe ich mich dir gegenüber? Und du kennst ja mit Sicherheit, und viele, die jetzt zuhören, kennen das auch, dieses Modell aus der Transaktionsanalyse, das klingt so ein bisschen pathetisch. Die sagen so, ich bin okay, du bist okay. Das klingt so ein bisschen pathetisch, ja, aber nimm mal diesen, ne, so dieses Salbungsvolle weg und überleg mal jetzt wirklich, wenn wir zum Beispiel gegenüberstehen und in meinem Fall, ich wäre Kapitän und du bist junger Co-Pilot, fängst gerade an, dann gibt es ein ganz klares und zwar eindeutiges Hierarchiegefälle zwischen uns. Mhm. Es gibt kein Mensch oder es sollte kein menschliches Gefälle geben.
Ja, okay. Ja?
Das bedeutet, ich kann dich als Person, obwohl ich dir fachlich eine ganze Reihe von Kompetenzen abspreche, ja, weil du sie einfach noch nicht hast, kann ich aber wirklich in mir dieses Gefühl haben, ich bin okay, du bist okay. Also wir sind auf Augenhöhe. Und wenn wir jetzt mal ehrlich gegenüber uns selber gegenüber sind, haben wir genau das häufig nicht. Wir haben ganz häufig in der Führungskraft, wo man Brass haben eben, das Gefühl, ich bin okay, der ist ein Arschloch. Also ich bin okay, du nicht. Ja? Oder umgedreht, oh, ich Kleines, ich weiß ja gar nicht, was ich diesem großen Helden da so sagen soll. Ich bin nicht okay, du bist okay. Das funktioniert nicht auf Dauer. Ja. Ja, also diese Dinge funktionieren auf Dauer nicht. Auf Dauer funktioniert wirklich nur das. Und diese Frage kann man sich stellen, egal in welcher Rolle ich gerade bin. Also ich kann mir die Frage stellen, sehe ich den anderen gerade wirklich als Partner, Partnerin auf einer Augenhöhe gleichberechtigt, auch wenn wir hierarchietechnisch oder machtmäßig vielleicht auf einem ganz anderen Level sind. Aber kann ich dich wirklich auf so einem Okay-Okay-Status annehmen? Ganz, ganz viele von diesen Sachen laufen nämlich eigentlich nur darüber, dass Menschen sehr häufig Dinge kompensieren. Also guck mal, weißt du, vom Bund mit Sicherheit gibt es in der Fliegerei genauso. Es gibt ja so diese richtigen Arschlöcher, also die wirklich irgendwas an ihren Untergebenen auslassen, was in ihnen selber nicht vorhanden ist. Und das ist natürlich die große Nummer, ja. Wenn, und diese Frage, die glaube ich, die kann sich jeder und sollte sich auch jeder Mensch mit einer Verantwortung regelmäßig stellen. Lasse ich gerade was an jemand anderem aus, bloß weil es mir danach besser geht oder weil ich einfach sauer bin und da jetzt irgendjemanden brauche als Blitzableiter? Das kann's nach meinem Dafürhalten nicht sein. Weil in einem Cockpit wird der mir das heimzahlen. Irgendwann.
Ja, ich hatte so eine Situation auch mal in der Grundausbildung, wo ich selber ausgebildet wurde. Da musste ich über so ein Feld gleiten, das heißt dann niedrigste Gangart, und vor mir war so eine riesige Pfütze und ich bin dann einfach elegant drumherum geglitten und dann guckt der Ausbilder mich an und schreit dann so aus dem Hintern, also von oben stehend auf mich herab, wieso sind Sie nicht durch die Pfütze durchgegangen? Und da habe ich gesagt, mir erschließt sich der Mehrwert nicht, wenn ich komplett nass bin. Ja, das müssen Sie doch wissen, Sie haben doch Abitur. Und da merkte ich, der hat ganz andere Probleme, weil ich einfach keinen Zusammenhang sah, und dann dachte ich auch, und das ist auch meine Philosophie heute, wenn ich in so Verhandlungsszenarien bin. Für mich ist es immer ein großer Mehrwert, wenn mein Gesprächspartner anfängt zu schreien, weil dann hat er eigentlich verloren. Jemand, der die Kontrolle verloren hat, fängt an zu schreien. Es gibt kaum einen, der schreit und immer noch führt. Und das sind einfach so Zeichen der Hilflosigkeit. Deshalb glaube ich auch, wenn jemand schreit, sollte man gar nicht in Deckung gehen, sondern den Moment einfach nur genießen und denken, jetzt ist er angreifbar, jetzt kann ich gleich den nächsten Punkt machen, wenn es denn erforderlich ist. Aber das hängt ja auch mit Kontrollverlust zusammen. Lass mal über Kontrollverlust sprechen, weil im Cockpit geht es ja auch schnell auch um Leben und vielleicht Überleben oder hinten raus auch dann weiterleben. Das heißt, wie kriegst du zum Beispiel die Leute dazu, auch in Ausnahmesituationen, wenn, keine Ahnung, ich bin jetzt ja kein Flugexperte, wenn der Luftstrom abreißt oder was immer so passieren können, Seitenwinde passieren oder irgendwas, ein Schlechtwetterfront kommt oder so. Wie schaffst du es, dass die Leute in der Stärke bleiben, handlungsfähig und lösungsorientiert bleiben? Kurzer Ausflug, bei mir in der Firma, damals in meiner Computerfirma, war es einfach so, ich wusste, dass Leute unter Stress nicht performen. Wenn einer aufgescheucht in mein Büro kam und sagte, Philipp, bei dem so und so ist der Server abgestürzt, 50 Leute können nicht arbeiten, habe ich den immer nur angeguckt, habe gesagt, was ist das Allerwichtigste? Und dann lachte der und sagte, wir sind die Geilsten. Sag ich, gut. Und was müssen wir jetzt tun, damit der Kunde genau das merkt? Und schon war dieser Pattern Interrupt erfolgreich gewesen, der konnte wieder lösungsorientiert denken. Wie kann man das in der Fliegerei nutzen und vielleicht dann auch unternehmerisch übertragen, dass Leute einfach nicht unter Stress einfach nur hektisch irgendwelchen Mist machen, sondern sagen, egal wie brenzlig die Situation ist, ich muss jetzt mal einen Augenblick mich sammeln, um dann eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, damit es auch im Prinzip aufhört und ich immer noch agiere und nicht reagiere. Was?
Der wichtigste Punkt ist, du hast das Pattern Interrupt gerade genannt, was ja dahinter steckt ist, dass unter Stress, also unter starkem Stress oder unter starken Emotionen geht das Großhirn an die Bar. Also das, der Teil des Gehirns, der eigentlich für vernünftiges Denken zuständig ist, bisschen vereinfacht gesprochen für die Neurologen unter uns, aber der Teil, der gerade für vernünftiges Denken zuständig ist, der ist gerade Bier holen. Das heißt, wir haben diesen Verstand nicht mehr zugänglich. Bedeutet, dieser Punkt, was du vorhin gesagt hast, wenn der andere schreit, ja, ist dessen Hirn gerade an der Bar. Meins ist aber noch hier, also habe ich tatsächlich jetzt mehr Ressourcen. Das ist Teil 1. Teil 2 ist aber, wenn ich das bei mir merke, dann brauchst du oder sollten wir uns angewöhnen, erstmal diesen Moment für uns kennenzulernen, kurz bevor wir richtig unter Stress geraten. Also was passiert da bei mir? Weil jetzt kannst du unterbrechen. Ich habe zum Beispiel eine Postkarte mal gemacht, da steht drauf, den hat mir der Herrgott zum Üben geschickt. Und du kannst dir vorstellen, ja, allein so ein Ding, wenn du gerade da berufen bestimmte Leute, und dann, bei mir ist das inzwischen so geankert, dass wenn ich einen bestimmten Reiz höre, dann spricht so eine Peter Brandl mit salbungsvoller Stimme von links oben, den hat dir der Herrgott zum Üben geschenkt. Ja? Und dann sage ich, aber doch nicht jetzt, du Depp. Ja, aber dann so fertig. Und dann bist du aber aus dem Muster schon wieder raus. Also Pattern Interrupts tatsächlich, wir können uns die Frage stellen, was stresst uns und wie mache ich für mich selber so einen Separator, bevor ich ausraste. Im Cockpit macht man es ein bisschen anders. Im Cockpit, der Sullenberger, das war der Kapitän, der am Hudson gelandet ist, ne?
Ja.
Der ist mal gefragt worden, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und der sagt was ganz Einfaches, ich war vorbereitet. Okay. Also, wenn ich dir Fliegen beibringe, dann mache ich mit dir ständig etwas, das nennt man What-If-Technik. Ich frage dich ständig, was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Das heißt, wir überlegen uns alle Szenarien. Im Cockpit, wenn etwas Zeitkritisches passiert, also ein Triebwerk fliegt uns um die Ohren, irgendetwas ist ja gerade richtig massiv. Kannst du das Beispiel Hudson River Landung, kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern, obwohl es schon 15 Jahre her ist, was da war. Wenn was wirklich, die hatten 208 Sekunden von dem Moment, wo die Triebwerke ausgefallen sind, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt sind. In 208 Sekunden bist du nicht in der Lage, eine völlig überraschend auftretende, hochkomplexe, lebensbedrohliche Situation in ihrer Vielfalt zu erfassen, daraus verschiedene Handlungsoptionen zu erkennen, diese gegeneinander abzuwägen, aus der besten einen Maßnahmenplan abzuleiten und das dann auch noch auszuführen. Das geht nicht. Also entweder hast du einen Plan oder du bist tot. Und in Unternehmen erlebe ich ganz häufig, da passiert irgendwas und die Leute rennen plötzlich rum wie aufgescheuchte Hühner auf dem Hühnerhof. Also ich frage manchmal, wenn ich Vorträge halte und ich halte einen Vortrag vor Unternehmern und Unternehmerinnen, dann frage ich die an der Stelle manchmal, wenn sie heute Abend, wenn sie nach Hause fahren, wenn sie einen Unfall haben und sie sind 6 Wochen kommunikativ ausgeschaltet. Danach ist alles wieder gut, aber 6 Wochen lang können sie nicht kommunizieren. Was passiert mit ihrem Laden? Und da kriegen 3/4 jedes Mal eine Panikattacke, weil sie ganz genau wissen, wenn die morgen nicht kommunizieren können, dann läuft da alles aus dem Ruder. Und hier kann ich hergehen und hier macht es auch Sinn, dass wir uns überlegen, was könnte denn passieren? Ich nenne das einen Krisensimulator. Wir können uns doch hinsetzen und können uns überlegen, so ein Worst-Case-Brainstorming machen. Was könnte alles passieren? Ich kann Hackerangriff haben, Server kann niedergehen, die 5 meiner wichtigsten Mitarbeiter kündigen, die Bank streicht mir meine Liquidlinie. Weiß der Geier, was alles passieren kann. Und dann mache ich mit den Leuten so ein Brainstorming, wo du die Sachen so alle aufschreibst. Und dann müssen die sich meistens davon erstmal wieder erholen. Also dann gibst du halt einen aus oder gehst Eis essen oder irgend sowas, ne, um aus diesem Negativflug rauszukommen. Und dann fängst du an zu sagen, okay, was davon ist extrem wahrscheinlich, was eintritt, und was davon ist vielleicht nicht wahrscheinlich, aber hat dramatische Auswirkungen. Ne? Das sind diese beiden Selektionskriterien. Und dann fängst du an, Maßnahmenpläne zu entwickeln, also so eine Art Checkliste oder eben einfach so, what to do if, was mache ich, wenn? Und das Spannende ist, wenn ich das mit Unternehmen mache, dann stellen die meistens fest, wenn die so drei verschiedene Blueprints entwickelt haben, also drei Check, dann fängt das an, redundant zu werden. Also die meisten Sachen, die uns um die Ohren fliegen können, da hast du das, was wirklich initial zu tun ist, das kannst du so auf vielleicht drei, maximal vier Krisenprozesse runterbrechen. Und die kann man doch in einem Unternehmen entwickeln. Da ist zum Beispiel eine Mastermind, wie ihr sie habt, ist ja doch brillant. Der können sich doch deine Teilnehmerinnen, die können sich doch zusammensetzen. Die kommen aus unterschiedlichen Branchen. Die können sich doch einfach mal zusammensetzen. Und da kann man sich ja kollegiales Coaching, gibt sogar noch einen Fachbegriff dafür, einfach mal sagen, ja, wie machst du, oder wie würdest du das machen, oder was würdest du auf, ja, dass ich mit das bisschen fachfremd einfach mal drauf schaue. Und dann hast du so einen Plan, und den kann ich geistig immer mal wieder durchspielen, den kann ich auch mit meinen engsten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen immer mal wieder durchspielen. Ich kann das sogar mal durchexerzieren. Also wir könnten sogar, ne, warum immer nur normaler Betriebsurlaub, warum da nicht einfach mal Server is down, Notfallübungen, kannst du ja mit irgendwelche Gamifications noch. Einfach nur, dass das so in.
Ja, genau. Oder einfach mal ein Probesterben. So lang ist ja lächerlich, dass es anhört. Aber das, was du jetzt gerade, du hast jetzt da so eine Vorlage geliefert, die ich jetzt als Vertriebsprofi natürlich nicht ungenutzt nutzen kann. Wir machen im November ein Notfallseminar, wo ich tatsächlich einen von Deutschlands besten Steuerberatern gewinnen konnte, der das schon für verschiedene deutsche Banken gemacht hat. Und da geht es wirklich darum, 2 Tage sich mal hinzusetzen, nachdem die im Vorfeld eine Liste bekommen haben, was die alles mitbringen müssen, um auch zum Beispiel nicht nur die Szenarien, die du gerade skizziert hast, zu lösen und mal zu adressieren und zu verifizieren, wie gut bin ich schon aufgestellt, sondern auch mal hinzugehen, habe ich eigentlich alle Zugänge? Habe ich die Zugänge auch an mehr als einer Stelle hinterlegt, damit jemand anders handlungsfähig ist? Wie werden die Löhne überwiesen? Wir haben hier zum Beispiel aus meiner Stadt Leverkusen den Fall, ich kann die Firma nicht nennen, weil ich das nur unter der Hand erfahren habe, aber hier ist zum Beispiel ein sehr gestandenes Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern unter der Hand verkauft worden, weil der Unternehmer mehrere Monate ins Koma gefallen ist und es war niemand da, der das Unternehmen hätte fortführen können. Es wurde auf Kulanz von der Bank weiter die Gehaltsüberweisung ausgeführt, obwohl es keine Vollmachten gab und so. Die haben einfach nur sich darauf berufen, dass es einfach Hinweise aus der Vergangenheit gab, dass diese Gehälter bezahlt werden sollen. Und deshalb hat man das in Absprache mit der Witwe gemacht. Aber unterm Strich ist das Ding dann einfach von jemandem kostengünstig eingesammelt worden, weil man das natürlich auch nicht mehr professionell verkaufen konnte. Das Unternehmen stand ja im Prinzip mit dem Rücken an der Wand. Und genau deshalb, glaube ich, ist das wichtig, dass man sich da Gedanken darüber macht. Aber mal zurück zu dem, was du jetzt so ganz beiläufig erwähnt hast. Ich glaube, da machen sich, losgelöst jetzt von diesen Seminaransätzen, die wir besprochen haben, viel zu wenig Leute Gedanken drüber. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept, was du gerade so unterschwellig gedroppt hast, dass man sich immer auch in Szenarien die Zukunft vorstellen sollte. Viele denken immer nur, wenn ich jetzt das mache, passiert das, dann kommt was anderes raus und dann ist Panik, weil jeder denkt, oh, da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Gleichzeitig könnte man ja sagen, ah, Szenario A oder Szenario Wunschszenario ist nicht eingetroffen. Ich habe leider Wunschszenario Abwandlung B mit dem nicht so idealen Ergebnis erreicht, aber darauf war ich vorbereitet und jetzt mache ich das. Ich gehe zum Beispiel hin, wenn ich so Webinare mache und gehe in meinem Kopf durch, was ist, wenn ich im Webinar auftauche und da ist nur einer, weil keiner ist kein Problem. Machst du zu, machst du Feierabend, machst du was anderes. Aber ist nur einer drin, was machst du dann? Machst du dann trotzdem die gleiche Show? Sagst du, hör mal, wir müssen einen neuen Termin machen. Sagst du, lass mal hier auflegen, wir telefonieren direkt. Aber mit dieser Entspanntheit gehst du viel lockerer in diese Veranstaltungen rein, weil im Normalfall sind da dreistellige Teilnehmerzahlen drin. Das heißt, ich bin weit weg von der Realität. Aber weil ich den Worst Case im Kopf durchgegangen bin, denke ich mir einfach, alles darüber ist easy. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und du scheinst das ja jetzt gerade auch aus dem Cockpit zu signalisieren, dass es da ähnlich läuft, weil die Szenarien, wenn ich in der Luft bin, sind ja relativ überschaubar, was passieren kann. Ich werde ja selten Richtung Weltall wegdriften, sondern eher nach unten und darauf kann ich mich ja vorbereiten.
Also wenn du einmal Simulator-Training hattest, dann weißt du, du hast keine Vorstellung, was da alles passieren kann. Aber im echten Leben passiert nichts. Aber der Gedanke ist, du hast es gerade auch schon beschrieben, wenn ich mich auf sowas vorbereite, wenn ich mir das einfach mal überlege vorher, wenn ich in diesen Szenarien denke, dann passiert etwas, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingskonzepte in der Psychologie, das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Ein unglaublich sperriger Begriff, aber bedeutet was ganz Einfaches. Wenn ich das trainiert habe und das, was wir in der Fliegerei machen, wir trainieren halt diese ganzen Szenarien. Ja, ich war so lange im Simulator, im echten Leben passiert nichts. Also im echten Leben ist, da passiert wirklich nichts. Aber im Simulator fliegt hier alles um die Ohren. Aber deswegen hast du keine Angst mehr davor, weil du weißt, ich weiß, was ich zu tun habe, wenn. Ja, und dann passiert eben diese sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, ich bin davon überzeugt, egal was mir passiert, ich habe die Tools, um das Ding zu handhaben. Und deswegen, das gepaart mit dem zweiten, du hast erstmal so einen initialen Plan und diese beiden Sachen, erstmal, ich weiß, irgendwie kriege ich es hin, zweitens, ich habe erstmal was zu tun, das sorgt dafür, dass ich diesen Schockmoment überwinde. Ja, diesen Schockmoment, wo das Stammhirn reagiert, angreifen, abhauen, totschlagen und das Großhirn an der Bar ist und Bier holt, ja, den überwinde ich, weil ich jetzt habe hier erstmal einen Plan, den habe ich trainiert und da brauche ich jetzt mein Großhirn gar nicht, weil ich weiß, erstens, zweitens, drittens.
Ja, das macht man ja bei der Bundeswehr mit Drill, dass man einfach das Denken ausschaltet und sagt, der Prozess muss so verinnerlicht sein, dass er eigentlich im Rückenmark gesteuert wird. Dass es ohne kognitive Leistung, auch in Dunkelheit, mit Schlafmangel und vielleicht extremem Stresslevel immer noch zu einer sicheren Umsetzung bestimmter Handgriffe kommt, die dann einfach wieder Handlungssicherheit oder Handlungsfähigkeit auslöst. Jetzt hast du gesagt, es kann im Flugzeug nichts passieren. Also im echten Leben, der Simulator, das erzählt ja, ich habe mit dem einen oder anderen Piloten mal gesprochen, erzählt immer, ja, das ist schon auch echt eine Challenge, weil da wird auch nicht weggeguckt. Da wird auch nicht sagen, ja, nö, ist halt abgestürzt, sondern da gibt es auch eine richtige Nachbesprechung und da gibt es dann auch entsprechende Learnings und so weiter. Da wird schon unter echten Bedingungen da gearbeitet. Aber letztlich ist es doch so, gibt es eine andere Möglichkeit, außer den Simulator, so Extremerfahrungen zu sammeln? Weil für mich ist es immer so gewesen in vielen Lebensbereichen, ich habe mal 10 Tage gefastet. Deshalb, wenn mein Sohn so Sachen sagt, Papa, ich verhungere, sage ich immer, entspann dich. Da ist noch viel Luft. Ich hatte Höhenangst. Tony Robbins hat gesagt, spring doch mal aus dem Flugzeug. Bin ich aus 4000 Meter runtergesprungen. Seitdem ist meine Höhenangst weg. Ja. Ich habe bei der Bundeswehr eine Übung gemacht. Da durfte ich eine Woche lang jede Nacht nur 1,5 Stunden schlafen. Das heißt, wenn ich mal nicht so gut geschlafen habe, mache ich mir nicht gleich Sorgen, dass ich am nächsten Tag zusammenbreche, weil ich das alles ausprobiert habe. Ich habe einen Halbmarathon gemacht. Ich bin 51 Kilometer Nachtmarsch gelaufen, weil ich mit Rucksack einfach mal testen. Das heißt, wir sind sehr viel belastbarer, als wir eigentlich jemals herausfinden. Und deshalb übertragen zum Beispiel im Business-Kontext, finde ich es immer so schwierig, dass Leute dieses beim Kunden performen, gerade wenn der auch kommunikativ performen muss, immer nur üben, wenn der Kunde dabei ist, anstatt sich einfach mal in einer künstlichen Atmosphäre richtig unter Stress zu setzen, das zu meistern und hinterher zu sagen, so hart wird es im realen Leben nie mehr werden. Das heißt, welche Rolle spielt bei der Fliegerei oder bezogen auf Business für dich so dieses Sammeln von Extremerfahrung, um die Benchmark zu verschieben, wo man möglich und unmöglich voneinander trennt?
Also ich würde es gerne mal zweiteilen. Das eine ist diese Erfahrung, das zweite ist das Training an sich. Ja? In der professionellen Fliegerei, selbst wenn ich seit 30 Jahren Kapitän bin, ich gehe trotzdem alle 6 Monate in den Simulator und lass mich auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe trotzdem regelmäßig einen anderen Kapitän im Cockpit sitzen, der ist ein sogenannter Line-Checker, der guckt, ob der Brandl auch im normalen, oder nicht nur der, oder der Semmelrot oder wer auch immer, ob wir im normalen Leben das so machen, wie wir es machen sollten. Ja, also wir lassen uns permanent überprüfen und wir trainieren auch permanent. Ja, du kannst ja im echten Leben, sag mal dann, ja, Herr Semmelroth, ich mache das seit 20 Jahren, gehe ich zum Kunden, ich weiß, was ich da machen soll, bla bla bla. Ja, übertrag's auf die Fliegerei. Würdest du in ein Flugzeug einsteigen, wo der Kapitän sagt, sei mal nicht böse, ich fliege den Karren hier seit 20 Jahren, ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, oder würdest du lieber den nehmen, der regelmäßig trainiert? Und das ist genau Schritt 1. Warum? Simulator im Business nennt man Rollenspiel zum Beispiel. Ja, also warum üben? Warum schnappe ich mir nicht einfach mal jemanden, Kollegen, Kollegin oder eben auch, das kann na, auch jemand aus einem anderen Business sein und spielt mit dem mal so eine Sequenz durch. Warum machen wir das nicht mal, dass ich wirklich so ein heißer Stuhl-Szenario nehme, wo ich einfach und ihr feindet mich alle an und so. Das kann ich trainieren. Also das ist klassisches Training, das ist meines Erachtens das Wichtige und das wird warum auch immer nicht gemacht. Ich habe eine Idee, warum es nicht gemacht wird. Das eine ist Ego, also ich habe das gar nicht nötig und das zweite ist halt Angst vor Versagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir gehen alle zu Fuß aufs Klo. Also keiner von uns ist frei von Fehl. Im Simulator, das ist das Schöne an Fliegerei. Den gestandensten, erfahrensten Kapitänen, wenn du den in den Simulator setzt, bringst du den dahin, dass der anfängt, Fehler zu machen. Also da muss sich der Instructor zwar was einfallen lassen, klar, ja, das ist wesentlich schwerer, als es bei mir wäre, zum Beispiel, aber wir sind alle nicht frei von Fehlern. Das ist das Erste, dass wir uns eingestehen, wir machen alle Fehler. Und das vielleicht auch mal öffentlich eingestehen vor unseren Mitarbeitern, das ist wieder so ein Effekt in die Kultur richtet. Naja, und dann kommt noch ein Punkt dazu, dass wir, es gibt dieses inzwischen sehr abgedroschene Wort der Komfortzone. Die Komfortzone ist das, wo ich einfach safe bin. Für mich ist eine Bühne Komfortzone. Ich habe in meinem Leben über 3.500 Vorträge gehalten. Das kann ich. Also auch vor, wenn da 5.000 Leute sitzen, da geht mir nicht der Hintern auf Grundeis. Aber nicht deswegen, weil ich so super lässig und so super cool bin, sondern einfach, weil ich es oft genug gemacht habe. Ja, wenn du mich auf, wenn du mir sagst, pass auf, meine, wenn du mir deinen Sohn gibst, wie alt ist dein Sohn?
6 Jahre alt.
Ja, und sagst, pass auf, kümmere dich mal einen halben Tag um den. Ja, ich muss zum Zahnarzt. Dann gerate ich unter Stress, weil das kann ich nicht. Ich habe keine eigenen Kinder. Das bin ich nicht gewohnt. Da sitze ich erstmal da, sage, was mach ich jetzt mit dem? Ja, also.
Der Vorteil ist, mein Sohn würde dir klare Ansagen machen. Der hat einen ziemlich guten Plan immer von, was jetzt passieren soll. Das ist, macht mir große Freude, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ja.
Das ist super, wenn du Mitarbeiter hast, Mitarbeiterinnen, die die Führungskraft führen können. Das ist toll. Das ja. Ist, ja, aber genau das ist der Punkt. Und ich glaube, wir müssen es immer mal wieder schaffen, aus diesem Ding mal rauszugehen. Also einfach mal Erfahrungen zu machen, die das so nicht kennen. Ich kann mich erinnern, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ist Chefarzt in einer Reha-Klinik. Das ist so eine gastroenterologische Klinik. Und ich habe irgendwann mal wieder, da hatten wir so diskutiert und auch über so gesellschaftliche Phänomene. Und da hat er zu mir gesagt, ey, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Das ist natürlich so ein, ne, halt Schlagern raus, wenn mir jemand sagt, du hast da überhaupt keine Ahnung. Und da sagte er, du bist am Ende des Tages nur in deiner Bubble drin. Also erfolgreiche Menschen, Business, Führungskräfte bis hoch zu Vorständen. Und er sagt zu mir, das echte Leben erlebe ich in meiner Klinik. Da habe ich auch Führungskräfte und im Zimmer nebendran liegt irgendein Hartz-IV-Empfänger und daneben liegt eine Alkoholikerin und daneben, weißt du, also das wirklich mal aus dem, was für uns leicht ist, rausgehen. Ne? Und mal was anderes auszuprobieren. Ich persönlich stehe jetzt nicht auf so auf Extremerfahrungen, also ich versuche, andere Wege zu finden als 51 Kilometer Nachtmärsche, um...
Ja, das war Befehl. Da wurde ich nicht gefragt, ob ich mitmachen würde. Da hieß es, wir marschieren. Und dann haben sie uns am nächsten Tag erst gesagt, wie weit es war. Sie hatten nur die Koordinaten, den Kompass und im Prinzip den Rucksack. Und dann hieß es, wer im Morgengrauen nicht da ist, der wird dann halt noch mal länger laufen müssen. Also von daher, das war jetzt nachher einfach, du warst stolz. Aber ja. Ich glaube nicht, dass wir uns freiwillig hätten gemeldet hätten. Es war einfach Befehl und dann ging es einfach los. Und hinten raus war es schon gut, aber...
Aber wir können uns immer überlegen, was ist denn so unsere Safe Zone? Also was ist eigentlich diese Zone, in der wir völlig safe sind? Und was könnten wir vielleicht mal tun, um die zu verlassen? Und das auch wieder. So eine Gruppe wie eure Gruppe jetzt ist dafür hervorragend geeignet, weil du kannst dich gegenseitig challengen. Du kannst einfach, weißt du, wenn du dich so ein bisschen kennst auch, also das kannst du auch mit Freunden machen zum Beispiel oder mit Kollegen, Kolleginnen, wenn du dich so ein bisschen kennst, dann kann man doch sich überlegen, okay, wie könnte ich den mal so ein bisschen herausfordern? Und dann machen wir im Cockpit halt immer eins, wir machen immer ein Briefing und ein Debriefing. Also wenn irgendwas, es gibt eine goldene Regel bei professionellen Cockpit-Crews. Es kann durchaus sein, dass wir uns im Flug in die Wolle bekommen.
Okay.
Das ist, wir sind ja alles nur Menschen. Ja, also es kann durchaus sein, dass wir da einen Konflikt haben. Und dann ist die 100% Regel, dass wenn sowas passiert ist, dann setzen wir uns danach hin und diskutieren das aus. Ja, und das habe ich auch gehabt. Ich habe das auch gehabt, wirklich in meiner Ausbildung zum Linienpiloten und danach auch in vielen Situationen, wo ein Vorgesetzter, also bei der Ausbildung ein Instructor, also der nimmt dir nachher auch, der nimmt dir nicht die Prüfung ab, aber der drillt dich wirklich. Der hat sich in einer Art und Weise verhalten, der hat ihm das Schreien angefangen und dann habe ich danach eben auch gesagt, du, ich möchte gerne mit dir ein Feedbackgespräch und habe dem danach gesagt, du, ganz ehrlich, ich bin, damals war ich 40, ist schon ein paar Tage her, ich bin 40 Jahre, ich habe mich seit über 30 Jahren nicht mehr anschreien lassen. Und ich werde jetzt nicht damit beginnen. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Und dann hat er kurz geschluckt, hat gesagt, stimmt, das war falsch von mir. Sorry, tut mir leid, habe ich falsch reagiert. Hätte ich professioneller. Und deswegen, das mag ich an diesem Begriff professionell. Der hat nämlich nichts mit richtig und falsch zu tun. Verständlich ist das. Der hat sich geärgert. Ja, der hat sich einfach wirklich geärgert, da ist er ausgeflippt. Verstehen tue ich das. Ja, verstehen tue ich mich auch, weil ne, ich habe mit Anschreien, wenn mich, habe ich ganz große Probleme, liegt in meiner Historie begründet. Professionell bedeutet aber, dass wir uns nicht darüber unterhalten, was ist richtig, was ist falsch oder was ist moralisch gut und was ist moralisch zu sondern einfach, was ist das professionelle Verhalten in dieser Situation. Und das ist, das könnte dann so ein gemeinsamer Level sein, auf dem wir auch wieder ein ganzes Stück weiterkommen.
Ja, wir haben jetzt vor einiger Zeit so ein neues Format einfach ins Leben gerufen. Das nennen wir Erfolgsgeschichten, wo Unternehmer und Unternehmerinnen die Möglichkeit haben, mit mir mal in so ein Interview reinzugehen, weil vielen fällt es halt schwer, vor anderen zu sprechen. Und ich versuche immer allen klarzumachen, das ist ja eine eingebildete Angst, weil es sind ja keine anderen Skills erforderlich als sprechen, sitzen, atmen. Und das hat ja jeder drauf. Die trauen sich das nur nicht in Kombination, wenn sie das Gefühl haben, es gucken welche zu. Aber ich glaube, gerade als Führungskraft ist es eben auch schon wirkungsvoll und wichtig, dass du auch eine gewisse Fähigkeit hast, Menschen über Stimme zu führen, weil als Führungskraft musst du Energie bündeln und lenken. Das funktioniert halt kommunikativ und selten handgreiflich. Von daher ist es jetzt nicht so wie viel wichtig, wie viel Bizeps du hast, sondern eher wie gut du das hinkriegst, dass die anderen sich in deinen Worten wiederfinden, getriggert fühlen und dann die Mission mitstützen möchten. Aber natürlich hängt das damit zusammen, du musst bereit sein, einmal dich führen zu lassen und einmal diesen Sprung sozusagen zu machen. Wie auch immer du den definierst, falschen Sprung, auch ein Marsch ist ja letztlich nur der Sprung. Und ich sage mal, starten und im Prozess besser werden, ist so ein bisschen der Weg. Aber wenn du jetzt mal gerade, weil jetzt habe ich die Chance, hier mal jemanden zu fragen. Ich habe zum Beispiel letztens einen Flug gemacht, abends aus Heathrow zurück nach Köln. Und es war in Köln so ein fürchterlicher Nebel, dass plötzlich also eine Durchsage kam und die sagten, meine Damen und Herren, bitte machen Sie Ihr Handy aus. Nicht auf Flugmodus, richtig aus, weil wir landen mit Autopilot. Wir können überhaupt nichts sehen, da unten ist kaum der Flughafen zu erkennen, aber das ist hier alles möglich, machen Sie sich keine Sorgen, schalten Sie bitte nur Ihr Handy aus. Wir haben alle das Handy ausgemacht und dann ging dieses Flugzeug darunter. Und ich würde fast sagen, ich habe noch nie eine bessere Landung erlebt. Ja? Das heißt, ich war 2-3 Tage später wieder beruflich unterwegs und dann habe ich gewartet, bis alle ausgestiegen sind. Dann haben die vorne ja einen Augenblick Zeit. Dann bin ich da ins Cockpit, habe gesagt, hör mal, ich habe mal eine Frage an euch. Ne? Waren zwei Männer drin. Ich sage, Männer, eine Frage. Ich bin jetzt vor 2-3 Tagen hier aus London, Autopilot, super safe. Warum fliegt ihr selber, wenn die Maschine das so gut kann? Ich hatte eine Theorie und die waren cool, weil die ernst echt geantwortet haben. Die haben sich beide umgedreht und haben gesagt, ja, weil es Spaß macht. Insofern fand ich das schon cool, aber ich war fasziniert von dieser Fähigkeit und dieser Maschinerie, die also diesen komplexen Prozess Landung, also nicht nur fehlerfrei hingekriegt hat, sondern so perfekt, dass du gedacht hast, okay, die könnten theoretisch wahrscheinlich auch alleine fliegen, wenn man sich auf die Elektronik verlassen wollte, was ja häufig auch versicherungstechnische Gründe hat. Aber mal zu dir, wie viel von so einem Langstreckenflug, zum Beispiel Köln, Los Angeles. Wie viel davon macht der Autopilot und wie viel macht ein Pilot wirklich selber? Und machen, heißt das jetzt einfach aktiv gucken oder ist man da wirklich auch permanent dran und muss irgendwas machen auf so einer langen Strecke? Wie läuft das da vorne wirklich ab?
Ja, also ich bin ja selber nie Langstrecke als Pilot geflogen, aber unabhängig davon, das den größten Teil macht der Autopilot. Also tatsächlich im Normalfall machst du den Start selber und in ein paar hundert Fuß Höhe schaltest du den Autopiloten ein und im Normalfall machst du die Landung selber und davor ein paar hundert Fuß Höhe schaltest du ihn halt aus. Also ein Großteil des Fluges macht der Autopilot, aber es gibt ehrlich gesagt auch nicht wirklich einen Grund, warum es nicht machen sollte, weil das Flugzeug an sich fliegt ja, deswegen heißt es ja Flugzeug. Das heißt, ja. Das will ja an sich fliegen. Also wenn du ein Flugzeug im Geradeausflug hast und das Ding ist sauber getrimmt, dann fliegt das geradeaus. Du müsstest also nur minimalste Korrekturen immer mal vornehmen. Und ganz ehrlich, das muss man jetzt selber machen. Also sehr, sehr viel macht der Autopilot.
Ja, das ist. Und dieser Autopilot, gut, ich habe mal irgendwann gehört, der korrigiert halt so minimal, dass man es kaum merkt, aber eigentlich ist er permanent so ganz kleine Justierungen am Machen, damit man eben wirklich auch schon 12 Stunden vorher weiß, dass man um 12.41 Uhr landen wird und nicht irgendwann am Vormittag, was ja bei so einer langen Distanz ziemlich beeindruckend ist, wenn man mal überlegt, wie unzuverlässig sowas mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit allen anderen Verkehrsmitteln tatsächlich machbar wäre.
Du kannst dir das so vorstellen, wenn du ein großes Flugzeug hast und wir sind im Reiseflug und das Flugzeug ist ausgelevelt. Ich mache Autopiloten aus, davon kriegst du gar nichts mit, das Ding fliegt geradeaus weiter. Ja, weil es ist einfach sauber. Wenn jetzt ganz hinten im Heck so eine junge, sehr schlanke Flugbegleiterin, 55 Kilo, die nimmt ihren Trolley und mit dem Ding läuft sie nach vorne. Dann fängt das Flugzeug an, in den Sinkflug überzugehen.
Okay.
Weil sie einfach den Schwerpunkt verlagert.
Und dann greift der Pilot
das kann, ein. Du kannst es dir vorstellen. So, also du hast ja, der Flieger ist ja praktisch auf einem Schwerpunkt, liegt der drauf. Und wenn er jetzt 50 Kilo von da nach da laufen, ganz normale Hebelphysik, ja, hast du eine Kraft und damit nimmt der Flieger die Nase runter und geht in den Sinkflug. Und ja, und sowas gleichst du aus im Prinzip. Aber eigentlich fliegt das geradeaus. Was du machst in einem echten Flug, du überprüfst natürlich permanent alles. Also das eine ist logischerweise Funken. Also du hast ja Langstreckenflug, klar, überm Ozean fliegt das Ding einfach ewig geradeaus. Da passiert wirklich nicht wahnsinnig viel. Aber selbst wenn du jetzt hier von, keine Ahnung, Berlin nach Mallorca fliegst, und da ist ja einiges an Navigation und da musst du relativ viel funken. Du hast ja immer so diese Sektorübergänge. Du musst, der Flieger hat einen Flugplan, das machst du. Und der wichtigste Job ist eigentlich, permanent alles im Blick zu haben und zu gucken, ist alles im grünen Bereich. Also ist da außenrum niemand, sind die alle weit genug weg oder hoch oder tief oder was auch immer. Laufen alle unsere Systeme so wie sie funktionieren sollten, und ein Flugzeug hat sehr viele Systeme. Passt das Wetter? Wie entwickelt sich das Wetter? Dann guckst du natürlich auch jetzt, wenn du manchmal Turbulenzen hast, die sind häufig auf einer anderen Flughöhe, sind die stärker oder weniger, weil der Wind, die Geschwindigkeit und auch die Windrichtung ändert sich mit der Höhe. Dann überlegst du, okay, gehe ich vielleicht in eine andere Flughöhe, um das, ja, also du managst, du arbeitest dich tatsächlich auf einem normalen Flug nicht tot, aber du hast was zu tun. Das Wichtigste ist, dass du halt einfach in so einem Zustand bist, dass du in dem Moment, falls etwas passieren sollte, dass du dann sofort mit 100% da bist.
Wenn aber jetzt zum Beispiel diese Turbulenzen kommen, dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist eigentlich nur unkomfortabel für die, die hinten drin sitzen. Am Ende ist es wahrscheinlich für den vorne so routiniert, wie wenn du mit dem Auto über so eine Autobahn fährst, die mal so ein paar Bodenwellen hat, wo du denkst, ja gut, da passiert hier jetzt nichts. Derjenige, der das erste Mal erlebt, also nicht regelmäßig, der macht sich voll die Gedanken, sagt, fahr langsamer. Und der andere denkt, naja, das ist hier halt so. Das heißt, wie jetzt mal so als erfahrener Pilot, wie wahrscheinlich, also wenn, was müsste wirklich passieren, dass man da oben ernsthaft in Gefahr gerät? Weil das bisschen Rumgeschüttel ist zwar unangenehm, je nachdem, wie empfindlich man ist, aber ich bin in meinem Leben schon so viel geflogen, dass ich da auch dachte so, ja gut, also ist ja noch nie was passiert, auch nicht ansatzweise. Ich bin einmal in New York gelandet, da hatte ich das Gefühl, der Flieger, der wackelt also links, rechts so, dass es da richtig am Schwanken war. Wir sind auch runtergegangen, es hat keiner mehr gesprochen im Flugzeug. Wir waren, glaube ich, alle pitschnass geschwitzt, weil es war echt unangenehm und wir hatten einen richtigen Schneesturm da. Das war dann auch direkt wieder gesperrt, das Rollfeld, weil die haben es freigemacht. Wir konnten landen, war direkt wieder Schnee. Das war schon heftig und sicherlich auch der schlimmste Flug, aber letztlich ist der zuverlässig da gelandet und ist auch kein Umweg geflogen und nichts. Das heißt, wie gefährlich ist es wirklich da oben?
Na, du hast ganz klare Limits. Also du hast ganz klare Limits, die kennst du vorneweg. Und in diesen Limits bewegst du dich. Also du hast zum Beispiel eine Seitenwindkomponente. Diese Seitenwind, also ne, maximalen Seitenwind von, keine Ahnung, 30 Knoten oder 25 Knoten oder was auch immer. Und die kennst du. Und auf diese bist du auch trainiert. Also ne, das, wofür der Flieger zugelassen ist, das hast du trainiert, dass du das kannst. Aber du gehst nicht einen Knoten drüber.
Okay.
Ja, also das ist das Limit und das heißt deswegen Limit, weil da Schluss ist. Also wenn ich 30 Knoten Seitenwindbegrenzung habe, dann und das 31 Knoten fliege woanders hin. Du hast bestimmte Limits, was die Sichten betrifft und oder was es gibt da, und da hält man sich genau dran. Das heißt, dass du einen Flug, du gehst einfach, du machst das Ding innerhalb dessen, was du kannst und was du darfst. Und damit sind die Risiken absolut kalkulierbar. Und zwar so weit, dass du im Prinzip kein Risiko hast. Das ist ein bestimmtes Risiko, logisch also immer.
Ja.
Jetzt können natürlich so Sachen passieren, das, was du beschrieben hast, wenn ich ganz kurz vor der Landung so eine Seitenwindböe bekomme, dann macht der Flieger so diese, ne, diese Wackelbewegungen da. Aber auch das, du hast als Pilot, als Pilotin, wenn du fliegst, bei der Landung immer den Hebel, immer die Hand am Gashebel. Und im Zweifelsfall, selbst wenn du schon mit beiden Beinen auf, also mit zwei von drei Fahrwerken, selbst manchmal schon, wenn du mit drei Beinen, allen dreien auf dem Boden bist, startest du trotzdem nochmal durch. Also wenn du bist, wir nennen das go-around-minded. Also wir sind, okay. wir, im Prinzip ist eine Landung so, dass du die Landung ab, dass du das go-around ab, dass du das Durchstarten abbrichst, wenn garantiert nichts mehr passieren kann. Also so lange sind wir eigentlich darauf gemünzt, dass wir im Zweifelsfall die Hebel wieder auf den Tisch legen und nach oben gehen. Weil da oben ist der Flieger besser aufgehoben als mit 300 km/h am Boden.
Okay.
Ja, es ist also und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ein Flieger durchstartet. Das ist tatsächlich einfach so eine Geschichte, was du halt Pilot, wenn du als Pilot halt machst, wenn irgendetwas aus dem grünen Bereich kommt. Und das ist auch ein Punkt, dieses Go-Around-Minded. Wir haben im Business häufig sowas, dass wir sagen, ich kann doch jetzt nicht nochmal eine Runde drehen, ich muss jetzt liefern. Oder ich habe den Kunden schon zweimal vertröstet, ich muss jetzt. Also wir setzen uns selber so stark unter Druck, der Fliegerei nennt man das dann Ankommeritis, dass wir dann halt anfangen, dann passiert der Mist, oder? Das kennt dann auch wieder okay. jeder, wenn ich versuche, etwas zu erzwingen. Und deswegen, also die Piloten sind sich genau über die Limits im Klaren und innerhalb dieser Limits bewegen sie sich aber kein Millimeter drüber.
Gut, lass uns noch mal ganz kurz diese Brücke nutzen. Es gibt ja bei Limits auch Dinge, die kannst du nicht wirklich kontrollieren. Jetzt denk mal an Jetlag. Jetzt denk mal einfach an, ja, du hast halt nicht gepennt, aber du musst am nächsten Tag performen. Du bist nicht so schlecht unterwegs gewesen nachts, dass du sagst, auf keinen Fall steige ich in diesen Flieger, sondern du denkst, ich bin heute nicht on top of my game oder was und ich mache es aber jetzt so, ne, weil es einfach immer noch vertretbar ist. Du hast mit mir das schon mal an anderer Stelle besprochen, ich hätte es hier gerne mal sozusagen auf Tape konserviert. Was sind so die Tricks der erfahrenen Leute? Ich weiß ja auch, dass du eine Firmenniederlassung in Los Angeles hast und deshalb ja durchaus auch immer viele Langstrecken da fliegst, auch wenn du vielleicht dann hinten sitzt oder liegst, je nachdem. Aber vom Prinzip her, was sind so die Skills, die ein professioneller Pilot, der ja dieser Jetlag-Situation häufig ausgesetzt ist, nutzt, um nicht so in den Seilen zu hängen wie ich? Weil Los Angeles tötet mich. Ich bin 2,5 Tage tot, egal was ich da versuche. Ich habe mich damit abgefunden. Ich fliege im November wieder nach Los Angeles. Ich habe 3 Tage im Kalender geblockt. Da steht drin, tot wegen Jetlag. Da möchte ich niemanden telefonisch ersprechen. Da möchte ich keine Commitments haben. Ich weiß, ich kriege das nur bedingt hin. Wenn ich früher fit bin, freue ich mich. Aber 9 Stunden sind zu viel für mich. Wie macht der Profi das?
Also die Piloten selber, die sind ja dann immer nur 2 Tage fort. Das heißt also, bevor das Jetlag richtig einsetzt, sitzen die schon wieder im Flieger. Und die versuchen, oder die meisten versuchen, jetzt nicht den Tagesablauf völlig umzustellen.
Okay.
Ja? Aber das, was man machen kann und was sehr, sehr gut funktioniert, jeder kann für sich versuchen rauszufinden, was er oder sie tun kann, um gut zu schlafen.
Ne? Ja.
Also so eine kleine Sache, die richtig gut, bei mir zumindest richtig gut funktioniert, wenn ich so eine Langstrecken habe. Ich versuche dann ein Hotelzimmer mit Badewanne zu bekommen. Also jetzt kein
okay.
Und nehme dann, also erstmal versuche ich relativ zeitig ins Bett zu gehen. Also ich bin dann wirklich um 10 im Bett, was für mich früh ist. Und habe vorher ein ausladendes, heißes Bad genommen.
Mhm.
Und ich glaube, das kennt jeder, das ist ein völlig blöder Trick, aber bei mir funktioniert, da kannst du ja mal ausprobieren. Du kannst jetzt auch hier so eine Melatonin-Tablette nehmen oder sowas, oder was gibt es dann da, Baldrian oder irgend sowas. Ich würde kein Schlafmittel nehmen, aber eben einfach, was dich ein bisschen runter relaxt. Und das kennt, glaube ich, jeder, wenn man so ein langes, heißes Vollbad hat, dann knallst den Kreislauf erstmal weg. Wenn du da rausgehst. Und du gehst halt eine halbe Stunde, Minimum, wirklich heißes Vollbad. Danach trocknest du dich ab, legst dich auf dein Bett, kurz ausdünsten. Und wenn du ausgedünstet bist, Decke rüber, Licht ausschlafen. Und das sorgt dann zumindest bei mir dazu, dass ich dann bei mir dafür, dass ich so 5-6 Stunden gut schlafe. Und auf dem Rückflug mache ich so, dass ich für mich immer, wenn ich in Deutschland wieder gelandet bin, am ersten halben Tag oder idealerweise am ersten halben Tag so lange schlafe, wie mein Körper mich schlafen lässt. Also das ist wirklich das, Das ist das Wichtigste. Manchen hilft es, dass sie in die Sauna gehen zum Beispiel. Anderen hilft, dass sie abends joggen gehen, um da einfach sich so ein bisschen auszupowern und dann in die Kiste zu gehen. Aber das ist wirklich, im Prinzip müssen wir einfach gucken, dass wir schlafen.
Ja, okay, aber du hast gerade was gesagt, was ich auch schon von der Nationalmannschaft in anderen Szenarien mal gehört habe. Wenn die für so ein Testspiel irgendwo hinfliegen, dann bleiben die einfach in ihrem alten Rhythmus drin. Dann sagen die einfach, komm, dann schlafen wir einfach zu einer Zeit, die da drüben keinen Sinn macht für die Locals. Aber wenn du die Rollladen runter machst, dann kannst du ja selber entscheiden, wann Nacht ist. Und wenn es in deiner Zeitzone Nacht ist, schläfst du halt, dann bist du auch abends um 21 Uhr in der Lage, auf dem Platz zu stehen, wo ja der ein oder andere hier denken würde, was für eine bescheuerte Zeit, um da abends aufzulaufen, weil der ein oder andere ja doch irgendwie so einen Biorhythmus hat, der dann um 21 Uhr nicht mehr die Top-Performance abrufbereit macht. Jetzt ist es so, es gibt eine Sache, die du gar nicht weißt, aber wenn ich eine Frau wäre, hätte ich mich schon vor langer, langer Zeit in deine Stimme verliebt. Ich finde, du hast eine wahnsinnig faszinierende Stimme. Freue mich deshalb, dass ich die jetzt hier so lange auch in diesem Podcast genießen durfte. Und ich verteile ja normal nicht so einfach Komplimente, aber die finde ich wirklich so richtig angenehm. Ich glaube, du könntest auch super Hörbücher einsprechen. Du könntest auch wunderbar vorlesen. Jetzt hast du keine Kinder, vielleicht für andere. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, also ich wusste gar nicht, wer dieser Brandl ist, aber das, was er jetzt hier so erzählt hat, kam so sympathisch rüber. Der hat auch wirklich da ein paar Insights geteilt, die ich spannend finde. Da würde ich gerne tiefer einsteigen. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss mehr von diesem Mann erfahren, was würdest du demjenigen empfehlen, losgelöst davon, dass wir noch ein paar Links in die Shownotes packen? Wenn jetzt einer sagt, ich muss mehr von dieser Person erfahren, wie kommt man an dich ran? Was kann man mit dir machen? Was bietest du auch vielleicht konkret an für jemanden, der sagt, ich muss mal in Brandls Kopf oder zumindest Raum, damit er dann meinen Kopf in eine andere Richtung dreht. Also wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also in Kontakt treten natürlich am einfachsten über die Webpage, ne? www.peterbrandl.de. Da ist ein Kontaktbutton drin und da kann man auch erstmal sagen, was will man eigentlich? Ja, also was ist so das Ziel? Und dann müssen wir gucken, ob wir das abbilden können. Das, was ich mache, tatsächlich zum großen Teil Vorträge, wirklich über den ganzen Bereich. Mir geht's immer um die lernende Organisation. Das ist so das, was dahinter steckt. Weil ich glaube, wir müssen unsere, egal ob es ein kleines Team ist oder ob es ein Konzern ist, wir müssen die zu lernenden Organisationen machen, weil wir sonst zu langsam sind in der Zukunft. Und um das zu werden, brauchst du vier Kompetenzen. Das ist Kommunikation, das ist Vertrauen, Verantwortung, dann ist es Entscheidungsfindung und dann ist es eine andere Form, mit Fehlern umzugehen. Also das ist so letztendlich dieser ganze Bereich, um den ich mich bewege, so wie sowas ausschauen könnte als Vortrag, steht auch auf der Webpage. Aber sonst müsste man das natürlich einfach individuell besprechen. Oder aber eben auch, wie könnte ich ein Unternehmen oder einen Manager, eine Managerin darin begleiten, jetzt mal one-on-one sowas umzusetzen. Das sind so Themen. Mhm. Aber ganz, wenn's jetzt darum geht, einfach mehr davon oder mehr von den Gedanken, es gibt logischerweise einen YouTube-Kanal, der heißt so wie ich, Peter Brandl. Es gibt einen Podcast, der heißt Remove Before Flight. Ja, findet man auch. Remove Before Flight, mach's weg, bevor du losfliegst. Und ansonsten, ja, du packst eh noch was in die Shownotes. Also es gibt so einen Kommunikationskurs, da ist der Link, den packen wir dann unten in die Shownotes mit rein. Aber ganz ehrlich, das Einfachste ist, jeder Mensch kann mich über LinkedIn kontaktieren zum Beispiel. Ne? Da bin ich selbstverständlich. Ich spreche jetzt mal direkt an, wenn du jetzt gerade zuhörst und willst mich kontaktieren, bitte erwarte nicht, dass ich innerhalb eines Tages antworte. Das kriege ich oftmals nicht hin, aber wir antworten. Ja, auch wenn es manchmal einen Moment dauert. Und dann kann man einfach gucken, wie kommt man zusammen.
Ja gut, dass du teilweise etwas zeitverzögerst antwortest, das liegt ja nicht unbedingt nur an dir. Wenn man dir auf Social Media folgt, dann sieht man ja, dass du auch sehr viel in, ich nenne das mal Transportmitteln unterwegs bist. Und in Teilen davon hat man ja leider einfach keinen Empfang. Das ist ja nun mal einfach Fakt. Es ist ja teilweise so, dass ich war jetzt gerade eine Woche mit meinem Sohn in Dänemark und ich war dann wieder auf die deutsche Seite zurückgefahren und hatte dann dort einen Videocall mit einer Gruppe von Kunden und ich habe gesagt, ich muss mich bei euch entschuldigen für den Fall, dass es ruckelt. Ich bin wieder in Deutschland. So, das heißt, also die Internetverbindung ist ja dann doch in vielen ausländischen Bereichen immer noch deutlich stärker als hier. Und wenn man dann Deutsche Bahn oder sonstiges hat, wo du ja auch viel unterwegs bist, da hat man ja dann keinen Empfang. Aber ich kann euch sagen, Peter antwortet. Peter ist auch absolut, ihr habt es jetzt ja hier in dieser Stunde auch erleben können. Also obwohl er da wirklich bei so einer German Speakers Association Veranstaltung, wo sich jeder irgendwie bemüht, mit ihm in Kontakt zu kommen, weil er einfach natürlich nach so vielen Jahren in der Branche auch eine gewisse Reichweite, Bekanntheit, Faszination, Autorität aufgebaut hat, ist er eben so für jeden nahbar. Das hat mich gerade, als ich das allererste Mal da war, auch total fasziniert. Man geht einfach hin und sagt, Peter, ich wollte mal mit dir, und ja, kein Problem, das kann ich für dich tun, und nicht so, ja, was habe ich davon und was kommt am Ende für mich daraus und so weiter. Deshalb, losgelöst davon, dass ich jetzt natürlich für die Zuhörenden hier ein cooles Interview haben wollte, war es für mich persönlich auch wieder eine schöne Gelegenheit, mich mit dir auszutauschen. Und das ist ja auch das Schöne an dem Format, ich kann ja fragen, was mich interessiert. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen Einblick ins Cockpit, ich habe einen Einblick in das Machtdistanz-Thema, ich habe neue Impulse für Führungsansätze gefunden, und wir haben da ja noch so eine Einladung schwebend, die können wir jetzt nicht beziffern, weil wenn es nachher nicht stattfindet wegen eines Terminkonflikts, sind meine Teilnehmer nachher nicht enttäuscht, dass du doch nicht gekommen bist. Lieber sind sie begeistert, wenn du als Überraschungsgast da auftauchst. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir lassen das nochmal weiter laufen, weil wenn jetzt alle bei dir anrufen und buchen dich, dann wird ja mein Termin wieder hinten rüberfallen. Aber ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, und freue mich, dass wir in Kontakt sind. Und ich freue mich, dass du dir heute Zeit für dieses Interview genommen hast. Deine abschließenden Worte, was immer du sagen möchtest, raus damit.
Also erstmal, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich möchte tatsächlich nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen, weil für mich sind wirklich so die beiden wichtigsten Lektionen, die ich weitergeben würde. Ich werde ja manchmal auch gefragt, kannst du ein Zitat oder irgend sowas? Das erste ist wirklich, glaube nur Ratschlägen, die dir gefallen. Ja, das ist auch in unserem Beruf, deinem, meinem Beruf. Wir tun ja regelmäßig so, als wären wir im Besitz der gottgewollten Wahrheit. Das ist ja gar nicht so. Ja? Also viele Sachen, die wir so sagen, die passen für mich, passen für dich. Und da muss jeder Einzelne für sich auch überlegen, macht das für mich gerade Sinn? Ne? Trauen nur mal noch, und überhaupt auch, welchen Ratschlägen folgen wir? Und wenn du das Gefühl hast, das passt nicht, dann ändere was. Und der zweite Punkt ist, ja, schlicht und einfach, mach dein Ding. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das ist tatsächlich noch so ein Spruch, der mich immer motiviert, der mich dann auch dazu bringt, Dinge zu tun, die vielleicht andere Sachen nicht machen. Und wenn du dann halt gemerkt hast, jetzt hast du was gemacht, was dir vielleicht viel Spaß gemacht hat, viel Geld gekostet hat, aber es war der falsche Weg, ja, dann ändere ihn wieder. Bloß weil etwas viel Geld gekostet hat, oder du viel Energie da reingesteckt hast, wenn du merkst, okay, wie bei mir zum Beispiel die Linienfliegerei, das ist es nicht, dann ändere es wieder. Und ich glaube, das sage ich deswegen, weil das für mich die Voraussetzungen sind, dass jemand sein oder ihr volles Potenzial entfalten kann. Ja, auch wenn du dich mal irgendwo verrannt hast, das macht jeder. Und ich glaube, es würde der Welt sehr, sehr gut tun, wenn mehr Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Und dafür müssen Sie sich ja das vielleicht dann auch trauen, das zu machen, wo Ihr Name draufsteht.
Ja, und vor allen Dingen in dem Zusammenhang, jetzt muss ich da doch nochmal eingrätschen, eigentlich müssten wir jetzt schon die nächste Folge einleiten, ist es, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass wenn man festgestellt hat, dass man vielleicht sein Leben lang, wie auch immer dann lang das Leben zu dem Zeitpunkt war, einer Vision nachgeeifert hat, das Ziel erreicht hat und festgestellt hat, das löst keine Zufriedenheit aus, dann ist es aus meiner Sicht kein Zeichen von Scheitern, sondern eher ein Zeichen von Mut und Stärke zu sagen, habe ich durchgespielt? Habe ich das Endlevel erreicht? Wollte ich nicht weiter fortführen? Habe mich neu erfunden und nochmal in eine neue Richtung bewegt? Weil ich glaube, eine ganze Menge Menschen da draußen in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, haben sich irgendwann mal vielleicht sogar fremd gesteuert, in einen Zug setzen lassen, fahren jetzt in irgendeine Richtung, wo sie schon lange erkannt haben, ich hätte schon viel, viel früher aussteigen müssen, und haben nicht den Mut. Die halten an einer Ehe fest, die nicht funktioniert. Die halten an Mitarbeitern fest, die nicht performen. Die halten an einem Geschäftsmodell fest, was sie einfach vielleicht inhaltlich nicht mehr erfüllt, weil sie Angst vor den anderen haben. Und ich glaube, das ist einfach das, was man einfach von Leuten wie dir auch lernen kann, wenn man einfach sagt, schau mal, ich habe immer wieder den Kurs geändert, ich habe auch mal das probiert. Ich habe hier und da einfach Experimente gemacht. Manche haben zum Erfolg geführt, manche nicht. Aber in Summe hat es alles mein Leben bereichert. Und es ist nicht mit Scheitern verbunden, irgendwas nicht fortzuführen. Von daher finde ich das mega, was du da zuletzt gesagt hast. Vielen Dank dafür.
Du, und selbst wenn es mit Scheitern verbunden ist, wo ist das Problem? Das ist part of the game. Man probiert mal was und manche Sachen davon funktionieren nicht. Ja? Und wenn man halt gescheitert ist, ja, in Gottes Namen, dann trinkt man halt einen drauf. Und fertig, aufstehen, also bloß weil du in die Pfütze, um dein Beispiel von vorhin zu nehmen, bloß weil du in die Pfütze geflogen bist, da zwingt dich doch niemand dazu, da drinnen liegen zu bleiben. Ja, also wenn ich merke, ich bin den falschen, ich habe in meinem Leben ein paar Entscheidungen getroffen, die würde ich so heute nicht nochmal treffen. Ja, ich habe in meinem Leben natürlich auch für mich, ich denke, wir machen das so schlimm, wenn ich gescheitert bin. Klar, es ist schlimm, es kostet vielleicht ein Schweinegeld, du hast vielleicht Menschen enttäuscht, was viel, viel schlimmer ist, meines Erachtens. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Also dann versuch, Schadensbegrenzung zu machen, triff klare Entscheidungen, steh auf und geh in die Richtung, die deine ist.
Perfekt. Herzlichen Dank.
Ich danke dir.